Es war das Medienereignis dieser Woche. Fast 70 Millionen Menschen lockte die Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris am Dienstagabend oder bei uns mitten in der Nacht vor die Bildschirme und das weltweit. Es geht schließlich um das vermeintlich wichtigste oder machtvollste Amt der Welt, die US-amerikanische Präsidentschaft. Und natürlich war es auch das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Bewerber in einem Wahlkampf, der, ja, das kann man glaube ich sagen, ausgesprochen feindselig geführt wird. Wie sich die zwei gemacht haben, also Trump und Harris, wie sie sich vor allem rhetorisch gemacht haben, darüber spreche ich jetzt mit Dietmar Till, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Uni in Tübingen. Herr Till, freue mich, dass das klappt.
Ja, freue mich auch.
Herr Till, erstmal ganz offen gefragt, Ihrer Meinung nach, wer hat das Rennen gemacht?
Das ist tatsächlich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Mhm. Ganz subjektiv würde ich sagen, ne? Als Europäer, als Deutscher, Kamala Harris hat auf mich natürlich einen viel besseren Eindruck gemacht als Donald Trump. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir es in den USA mit einer hochpolarisierten Gesellschaft zu tun haben und dass die Maßstäbe, die wir möglicherweise anlegen an so einen Auftritt, ganz andere sind, je nach Milieu, in dem man sich bewegt.
Und welche Maßstäbe, glauben Sie, spielen in der US-amerikanischen Gesellschaft eine Hauptrolle für die Bewertung dieser Debatte?
Ich glaube, da muss man überlegen, die unterschiedlichen Lager, das Trump-Lager und das Harris- oder Demokraten-Lager. Mhm. Man ist ja als Europäer schon sehr verwundert, dass diese Auftritte von Donald Trump doch so erfolgreich sind, so viele Menschen anziehen und er so viel Rückhalt und auch positive Resonanz für diese Rhetorik bekommt, die ja apokalyptisch ist, dunkel ist, die hasserfüllt ist, die aggressiv ist und damit natürlich ganz andere Standards verfolgt, als wir sie in Europa oder zumindest in Deutschland verfolgen. Bei uns geht es ja immer, wenn wir an Bundeskanzler Scholz denken, sehr nüchtern zu, fast langweilig zu.
Also eigentlich sagen Sie, gute Rhetorik ist auch sowas wie Erwartungsmanagement, oder? Also ich muss wissen, an wen ich mich richte. Eine gute Wahlkampfrede in Deutschland ist was anderes als in den USA. Wir haben so zwei verschiedene Diskurskulturen. Kann man das so sagen?
Genau, also ich denke, in Deutschland haben wir ja eine Kultur, die immer noch vom Erbe des Nationalsozialismus und von der aggressiven Hetzpropaganda von Goebbels und Hitler geprägt ist. Wir haben ein tiefes Misstrauen gegen zu viel Emotionalität, auch gegen zu viel, ich sag mal, Lautsprechertum. Mhm. Das ist bei uns immer sofort suspekt. Und wenn man in Amerika guckt, die haben eine ganz andere rhetorische Kultur. Auch eine Kultur, in der es auf der anderen Seite auch sehr viel positive Emotionen geht, in der auch sehr viel im Grunde Happening artige Strukturen, wenn man an den letzten Parteitag der Demokraten denkt, was da auch an Familie aufgefahren wird, was da an Unterstützer aufgefahren wird. Das ist auch eine ganz andere sozusagen emotionale Lage als bei uns. Wir sind auch, glaube ich, immer noch ein bisschen stärker auf Argumente aus und weniger auf nur Fragen des Images, die ja bei Trump eine ganz zentrale Rolle spielen. Der redet ja eigentlich nur über sich.
Ja, das ist ein total guter Punkt, weil ich habe mich gefragt, ob denn Debatte überhaupt das richtige Wort für das ist, was da stattgefunden hat. Also geht es da wirklich um den Austausch von Argumenten? So würde ich jetzt mal Debatte paraphrasieren. Eher nicht, oder? Also welchen Zweck hat dieses, ich nenne es jetzt mal neutral Event überhaupt?
Also es geht ja ohnehin in Wahlkämpfen heute immer weniger um Argumente, um programmatische Aussagen. Das mag man für bedauerlich halten, aber das ist ein Prozess, der seit vielen Jahrzehnten abläuft. Und ich glaube, das konnte man bei der sozusagen Debatte jetzt zwischen Harris und Trump sehr gut sehen. Es ging eigentlich um Images. Es geht darum, um Image zu vermitteln. Auf Harris' Seite ein Image ist sie in der Lage, sozusagen President of the United States zu werden, also auch mit dieser ganzen Commander-in-Chief-Funktion. Und bei Trump eben durch dieses Selbstlob, er versucht ja sozusagen eine Rhetorik der Härte und eine Rhetorik eigentlich von Leadership, von Führertum zu zelebrieren, die schon stark ins Autoritäre auch dann geht. Da war ja auch nichts neu. Auch der Duktus und der Gestus von Trump war eigentlich etwas, was absolut erwartbar war.
Weil Sie Duktus und Gestus ansprechen, also Sie sind ja Rhetoriker, also Experte für die Kunst der Überzeugung, so wird es ja oft übersetzt. Was bedeutet das denn, wenn Sie sich sozusagen als Professioneller dann so eine Debatte ansehen? Also schauen Sie nur auf das, was gesagt wird oder spielt es auch eine Rolle, wie es gesagt wird? Oder was ist mit Mimik, was ist mit Körpersprache, was ist mit dem, ja, ich sag mal, Revierverhalten auf der Bühne? Ist das Teil dessen, was Sie Rhetorik nennen würden?
Genau, das spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Also wir haben in der Rhetorik im Grunde so eine Ansicht, dass die Kommunikationssituation eigentlich sehr umfassend angeguckt werden muss. Mhm. Und das fand ich tatsächlich an der Debatte super interessant. Also eine Harris, die sehr positiv offen auf Trump zugeht, ihn begrüßt, wie man das ja eigentlich unter Demokraten macht, mit Höflichkeit und Respekt. Das ist ja eigentlich ein Kennzeichen von Demokratien, dass der Umgang zwischen politischen Gegnern eben nicht aggressiv gestaltet ist, sondern eben auch von gegenseitigem Respekt. Man hat auch gemerkt, Trump hat das körpersprachlich offensichtlich gestört. Er war auch nicht drauf vorbereitet. Und dann war das ja auch ganz interessant in der Inszenierung bei ABC, dieses Splitscreen, in dem man oft dann Harris auf der rechten Bildschirmseite, Trump auf der linken Bildschirmseite sah. Trump hat eigentlich ab und zu mal mit dem Kopf geschüttelt, so ganz leicht, aber hat ansonsten eigentlich sehr missmutig einfach vor sich hingeguckt. Hat Harris, glaube ich, kein einziges Mal angeguckt.
Ja, er schien das fast peinlich zu vermeiden, sie anzuschauen.
Er, er hat immer nach vorne geguckt, fast gestiert, hat überhaupt keine Mimik auch gezeigt, außer dieser sehr negativen Mimik. Und Harris hat es eigentlich viel natürlicher gemacht und hat ihn auch angeguckt, hat Kopf geschüttelt, hat vor sich hin auch gesprochen. Das hat man gesehen, also hat auch reagiert auf das, was Trump sagte. Also ein sehr unterschiedliches, im Grunde körpersprachliches und mimisches Verhalten bei beiden.
Und wie würden Sie das lesen?
Ja, ich würde das lesen bei Harris eigentlich als eine sehr offene, also als eine Einladung auch letztlich zum Diskurs, die Trump nicht angenommen hat. Und Trump eben letztlich dieses sozusagen vor sich hingucken, den politischen Gegner gar nicht wahrnehmen, in dem Grunde damit auch auszudrücken, ich nehme dich gar nicht ernst. Du existierst im Grunde für mich gar nicht. Das ist auch ein Statement, eine Geste der Missachtung.
Ich will noch auf ein Beispiel zu sprechen kommen, das auch in den Medien rauf und runter zitiert wurde, nämlich auf diesen Satz von Trump, von wegen, dass in Springfield Migranten Haustiere essen, was natürlich völliger Bullshit ist. Ich fand aber ganz interessant, wie in der Sendung dann darauf reagiert wurde. Also der Moderator hat ja dann den Fact-Checker gegeben und Kamala Harris hat so ungläubig, spöttisch geguckt, also hat dieser empfundenen Weirdness, das ist ja auch so ein Begriff, mit dem die Demokraten versuchen, die Trump-Kampagne zu besetzen, also hat dieser empfundenen Weirdness ihres Gegenübers irgendwie Ausdruck verliehen. Was würden Sie denn sagen, was ist die bessere Strategie gegen so eine harte Falschbehauptung?
Am Ende kann man da, glaube ich, ganz wenig dagegen sagen in so einem Gespräch, weil da Aussage gegen Aussage steht. Und ich fand den Moderator gut, dass er das thematisiert. Aber damit wird man natürlich die Anhänger von Trump nicht überzeugen können, dass das natürlich totaler Quatsch ist.
Aha. Ist dann nicht vielleicht so ein ungläubiges Gucken eine bessere Strategie? Also dass man einfach zeigt, performativ, wir müssen hier eigentlich gar nicht weiterreden?
Ich glaube, gut war es schon, wie sie reagiert hat, aber die Frage ist ja immer, für wen? Das ist dann eher eine Geste, die man der eigenen Anhängerschaft gegenüber macht, die dann zu einer inneren Solidarisierung führt, gerade mit diesem Weirdness. Ne? Da wird nochmal bestätigt, unsere Einschätzung der Gegenseite ist richtig, die sind einfach alle total seltsam. Aber man wird an die Trump-Anhänger ja in diesem Zeitalter sozusagen der postfaktischen Politik damit nicht rankommen.
Also wir sind eigentlich wieder beim Thema, mit dem wir schon begonnen haben. Es geht nicht wirklich um Austausch, sondern um eine Form von Imagebildung, die sich vor allem an das eigene Lager richtet.
Würde ich sagen. Ich meine, was wir von Harris wenigstens jetzt kennengelernt haben, waren so Grundzüge eines politischen Programms. Da kam ja doch ein bisschen was. Das ist ja auch im Vorfeld vorgeworfen worden, dass sie so blass ist. Und von so her, also für Zuhörer oder ZuschauerInnen, die an so inhaltlichen Gesichtspunkten interessiert sind, hat Harris es wenigstens jetzt geschafft, sich mal als ja, Politikerin auch inhaltlich auch ein bisschen zu präsentieren.
Das sagt Dietmar Till, Professor für Rhetorik an der Uni in Tübingen, über die TV-Debatte zwischen Trump und Harris, die am Dienstag dieser Woche stattgefunden hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, vielen Dank. Tschüss.